Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Henk Handlöchten ist Regisseur, Drehbuchautor und einer der Hauptmacher der Erfolgsserie Babylon Berlin. Heute Vormittag ist er uns zugeschaltet aus einem Studio des RBB in Berlin. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Es gibt diese Schalte nach Berlin. Das ist keine Live-Schalte. Wir zeichnen Ende September auf, senden es am 9. Oktober, also 2 Tage vor Beginn der neuen Staffel in der ARD. Der wievielte Interviewtermin sind wir heute für Sie?
Die erste Schalte.
Tatsächlich?
Ja, ich bin noch völlig frisch.
Wie viel kommt noch heute und in den Tagen nach uns?
Ja, nur heute haben wir noch ein paar Stunden und morgen auch noch mal, ja, ich glaube sowas wie 5-6 Stunden haben wir dann schon noch.
Teil einer PR-Strategie, die heute einfach sein muss?
Auch nicht nur heute. Also seitdem ich Filme mache, das sind auch schon 20 Jahre, kenne ich es eigentlich nicht anders. Ist ja auch richtig so. Also ich habe da eigentlich gar nichts gegen.
Wie oft haben Sie die einzelnen Folgen, die dann ab dem 11. Oktober in der ARD gezeigt werden, schon gesehen?
Also im Schneideraum natürlich unzähligste Male. Man muss auch sagen, vor dem geistigen Auge, während der Drehbucharbeit noch viel häufiger und eben manchmal auch in schlaflosen Nächten. Aber so ganz fertig habe ich es tatsächlich erst ein einziges Mal gesehen. Da allerdings hintereinander weg in einem wunderbaren alten Berliner Kino, dem Delphi, mit dem gesamten Team, mit fast 700 Leuten. Und das war natürlich ein Wahnsinnsrausch.
Zufrieden und wie glücklich sind Sie aus diesem Kino rausgegangen?
Der Moment war natürlich großartig. Das war letzten Dezember. Da konnte man noch ganz normal irgendwie sich um den Hals fallen und danach kräftig feiern gehen. Das war natürlich schon ein besonderer Moment und eine große Befreiung auch. Also dann denkt man natürlich in diesem Augenblick dann schon, ach, das ist doch jetzt aber wirklich schön, dass wir das alles zusammen hier erleben können.
Im Nachhinein natürlich ein Glücksfall, dass die Dreharbeiten abgeschlossen waren, bevor diese Corona-Geschichte gekommen ist.
Unbedingt. Also das muss man wirklich sagen. Also wir haben da also einfach nur Glück gehabt und haben dann eben auch relativ schnell angefangen, nach einer ganz kurzen Pause nur, eigentlich nur nach der Weihnachtspause, angefangen, die neuen Bücher für die 4. Staffel zu schreiben.
Als Sie im Kino alles am Stück dann nochmal gesehen haben, hatten Sie auch Momente, wo Sie gedacht haben, ey, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders entweder schreiben oder ein bisschen anders drehen sollen?
Meine Erfahrung jetzt nach so ein paar Jahren Filme machen ist tatsächlich, dass man zwar immer das Perfekte anstrebt und das auch unbedingt machen sollte, aber den perfekten Film gibt es wahrscheinlich dann doch nicht, weil eigentlich ist immer alles das Ergebnis von der eigenen Zeit, die man hat und auch der Epoche, in der man sich gerade befindet und den Möglichkeiten, die man eben genau zu diesem Zeitpunkt vorfindet. Und man gibt natürlich auf anderes Acht, wenn man zu einem anderen Zeitpunkt etwas macht.
Wenn man bei einem Projekt wie Babylon Berlin erstmal so gute Kritiken bekommt, ist das dann in Folge für das eigene Schreiben und für das Drehen danach eine Hypothek oder erleichtert es auch manches?
Eine positive Belastung sozusagen. Also wenn man jetzt irgendwie da hingeht und sagt, ja, es war ja so erfolgreich, jetzt machen wir es einfach nochmal. Und also ganz häufig im Writers Room, also beim Drehbuchschreiben, war das so, dass wir gesagt haben, nee, Moment mal, also das hatten wir ja nun schon mal in der und der Szene, irgendwie in der früheren Staffel und so. Das wird dann auf eine Art und Weise schwieriger, aber eigentlich auch, also sportlich gesehen, spannender. Also die Hürden sind manchmal höher, aber wenn man sie dann genommen hat irgendwie, dann ist man natürlich auch auf eine Art und Weise zufrieden. Das ist nicht mehr alles ganz so einfach, aber eben auf der anderen Seite auch sind die Freiheiten in einer fortschreitenden Erzählung eben auch größer. Können wir vielleicht später nochmal drüber reden.
Übermorgen startet in der ARD die neue Staffel von Babylon Berlin und einer der Hauptmacher, der Regisseur und Drehbuchautor Henk Handlöchten ist uns deshalb aus Berlin zugeschaltet. Das Besondere dieser neuen Staffel, kann man das mit 2, 3 Sätzen beschreiben, Herr Handlöchten?
Ich glaube, dass wir die Figuren besser und tiefer kennenlernen. Wir kannten sie ja schon, das ist natürlich der große Vorteil, also für uns Macher, aber natürlich auch für den größten Teil des Publikums, dass man sagt, ah, okay, das ist Gerion Rath, das ist Charlotte Ritter, die kenne ich jetzt schon, die muss ich nicht erstmal kennenlernen und ja, was erleben die denn jetzt? Also man braucht gar nicht so einen großen Vorlauf, sondern kann eben tiefer gehen. Und ich glaube, das machen wir jetzt in der dritten Staffel. Es ist sehr viel näher an den Figuren noch dran.
Sie machen die ganze Geschichte nicht allein, was das Drehbuchschreiben angeht, plus die Regie. Sie machen das mit zwei Kollegen zusammen, mit Achim von Borries und mit Tom Tykwer. Wie viel Abstriche am eigenen Narzissmus muss man machen, um so ein gemeinschaftliches Projekt gut hinzukriegen?
Sehr gute Frage. Das Ego muss man sofort am Eingang abgeben. Wir haben 2013 damit angefangen, sind also jetzt im siebten Jahr. Das ist dann schon wirklich wie eine Ehe. Und inzwischen wissen wir, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Und keiner möchte, wenn er Kritik äußert, das Ergebnis schlechter machen. So, und das ist einfach die Lektion, die wir gelernt haben. Natürlich, manchmal ist es eine Lektion in Demut, aber im Grunde genommen bereichern wir uns sehr.
Haben Sie eine feste Aufgabenteilung?
Nein, nein. Also wir schreiben also die Drehbücher wirklich sehr eng zusammen, so dass also jeder über jede Szene immer auch rübergegangen ist. Und die Aufgabenteilung danach ist dann beim Drehen, sitzen wir natürlich nicht zu dritt. Aber das würde nicht gehen. Wir haben das ein einziges Mal erlebt, als wir den armen Volker Bruch gecastet haben. Da wussten wir noch nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen, dass wir zu dritt sind. Da waren wir dann zu dritt und er wusste wirklich nicht, wo er hingucken soll. Und der eine sagte ja, der andere sagte nein, der eine sagte lauter, der andere sagte leiser. Und seitdem wissen wir, das geht so nicht. Wir teilen also die Regiearbeit in Blöcke auf.
Wer trifft die letzte Entscheidung, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist?
Ja, da kann ich eine kleine Geschichte erzählen.
Gerne.
Im Schneideraum gibt es natürlich dann irgendwann die Stunde der Wahrheit. Und da ist dann die allerletzte Entscheidung. So wie es da am Abend dieses Tages ist, so wird es für immer bleiben. Und irgendjemand, ich weiß noch nicht mal wer, kam auf die Idee, ein Quartett mitzubringen, also ein Quartettspiel. Nicht ein Autoquartett, sondern ein besonderes Quartett, das hieß Tyrannenquartett. Also was weiß ich, Stalin, Hitler, Bokassa, Idi Amin und so weiter und so fort, Pol Pot. Und das Spiel war folgendes, wir gucken uns jetzt diese Episode an und wenn irgendjemand noch was zu sagen hat, wo er unbedingt will, entgegen des Willens von allen anderen, dann zieht er die Tyrannenkarte. Wir hatten also alle unsere fünf Tyrannen in der Hand. Und wir hatten die Möglichkeit zu sagen, ich bin jetzt aber hier Idi Amin und ich will, dass das jetzt so wird. Das Interessante war, dass nie jemand die Karte gezogen hat, aber für jeden es sehr wichtig war, sie in der Hand zu halten. Also im Grunde genommen merkt man dann, eigentlich ist es doch dann irgendwann auch gut. Da muss man nicht noch wieder mit der Faust auf den Tisch hauen. Und man muss sozusagen irgendwie sein Ego da durchbringen.
Im Fußball gibt es ja diesen Satz, wonach Geld trotzdem Tore schießt. Gilt das auch für Ihr Projekt?
Wir mussten sozusagen eine komplett eigene Welt aufbauen. Und wenn man eine komplett eigene Welt aufbaut und das über mehrere Stunden erzählt, dann muss das natürlich auch was kosten. Also auch was jetzt zum Beispiel große Totalen anbelangt, wo wir also tiefe Straßenschluchten zeigen oder sowas, das machen wir nie zum Selbstzweck. Sondern wir konzentrieren uns immer auf die Geschichte und auf die Figuren. Und dass das nun mal teurer ist, die Kostüme zum Beispiel zu haben oder eben auch die Ausstattung aus der alten Zeit zu haben, das versteht sich ja von selbst.
Uns nach wie vor aus Berlin zugeschaltet ist der Drehbuchautor und Regisseur Henk Randlöchten, maßgeblich wieder mitverantwortlich für Babylon Berlin. Die neue Staffel, die übermorgen in der ARD startet, mit Schauspielern wie zum Beispiel Benno Fürmann. Was fällt Ihnen zudem spontan ein?
Also erstens ist er der allerperfekteste Oberst Wendt, den man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Aha.
Und zweitens ist er ein so dermaßen genau vorbereiteter Schauspieler, dass es eine große Freude ist mit ihm.
Lars Eidinger?
Großer Spieler, dem immer irgendwas einfällt, was nicht im Drehbuch steht und was zum allergrößten Teil auch tatsächlich der ganzen Geschichte oder der Szene noch etwas dazu gibt.
Das heißt, da wird auch was umgeschmissen, wenn man sieht, da kommt was Besseres bei rum?
Wenn Lars da sitzt und nervös als Nissen Verhandlungen führt und dabei eine Zigarette raucht, ist das ein Schauspieler, der tatsächlich darüber nachdenkt, dass die Asche so lang ist, dass sie ihm mittendrin auf seinen Anzug fällt und er das dann ganz nervös wegwischen kann. Und das ist natürlich eine großartige Art, auch noch was über die Nervosität seiner Figur in dieser Situation zu erzählen.
Hanna Herzsprung?
Eine im schönsten Falle mysteriöse Figur.
Aha.
wo man nie genau weiß, woran man ist und ob sie wirklich das genau so meint, wie sie es jetzt gerade sagt.
Dann der große Thomas Thieme.
Ein Fels.
Aha.
Ein Fels, an dem sich sehr viele Wellen auch brechen lassen. Und der aber ein ganz großes Herz und eine ganz große Umarmung eigentlich für jede Szene auch hat.
Udo Samel, ein sehr feiner Mensch. Ich kann das deshalb sagen, weil ich vor langer Zeit mal mit dem eine Sendung machen durfte.
Udo ist sehr zum Liebhaben. Es ist einer der ganz, ganz ja, feinen Menschen, sehe ich das ganze Gesicht ganz genauso. Der also mit einer ungeheuren Liebe und Offenheit jedem Menschen begegnet und so auch die Szenen betritt.
Dann Fritzi Haberland, da dürfen Sie insofern gerne ein bisschen ausführlicher werden, weil es ja immerhin Ihre Frau ist.
Ja, naja, ja, das macht die Sache nicht einfacher. Komischerweise können wir sehr gut zusammenarbeiten.
Tatsächlich.
Das ist ja nicht unbedingt so natürlich, aber wir können sehr einfach und sehr schnell umschalten am Set und da hat das Private dann überhaupt nichts mehr zu suchen. Und Fritzi ist also jetzt gerade in Babylon mit ihrer Frau Behnke, ist eigentlich eine Rolle, wie sie so noch nie von ihr gespielt worden ist. Aha. Und sie sagt immer, irgendwie, die ist mir so fremd. Das finde ich eigentlich gar nicht, ja. Aber ja, sie sucht da gerne und ja, aber ich bin ja auch nicht der Einzige, der mit ihr dreht jetzt bei Babylon.
Aber wenn das so einfach funktioniert, funktioniert es dann auch umgekehrt, wenn es dann ins Private geht, dass sie sozusagen jeweils zwei Knöpfe drücken und dann ist man privat und das Berufliche spielt dann keine Rolle mehr?
Ja, das geht wirklich. Also wir machen das ja nun wirklich auch schon viele, viele Jahre. Das hat sich inzwischen wirklich gut eingespielt.
Einen habe ich noch vergessen, fällt mir gerade ein. Martin Wuttke.
Ja, toll. Mit Martin Wuttke hatte ich die große Freude, diese sehr lange Szene zu drehen. Eine Einstellung in der Redaktion. Ein Akrobat, ein olympischer Mensch, ja, seines Fachs, mit dem man wirklich auch genau solche Kapriolen anstellen kann, wie wir sie da gemacht haben.
Babylon Berlin, ein Projekt, das über die Jahre hinweg immer wunderbare Kritiken bekommen hat. Das Einzige, wo es ein bisschen ins Negative reingeht, ist historische Genauigkeit. Würden Sie sich diesen Schuh so anziehen?
Das ganze Ding heißt ja nicht Berlin 1929, so wie es wirklich war, sondern das heißt Babylon Berlin. Das heißt, wir haben als Regisseure und Drehbuchautoren die vorrangige Aufgabe, eine Welt zu schaffen, in die man gerne geht, in die man sich gerne begibt. Dadurch, dass wir uns in einem Genre befinden, das ist also sozusagen eigentlich ein Film noir, Krimi-Film noir, mit großen politischen Akzenten, ist da natürlich einiges möglich an Überspitzung und sollte auch so sein. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass wir natürlich, was Historie anbelangt und so, schon versuchen, sehr genau zu sein. Aber auch da uns eben Freiheiten herausnehmen, weil wir sagen, es ist eine eigene Welt.
Wie tief sind Sie da in diese Zeit eingedrungen? Ich meine, Sie sind kein Historiker, aber haben vermutlich auch sich diese Phase der deutschen Geschichte sehr akribisch erschlossen.
Also die begleitet mich eigentlich schon seit meinem 15., 16. Lebensjahr. Für mich war das immer ein Sehnsuchtsort. Gerade wenn man Berlin kennengelernt hat, wie ich, als es noch geteilt war. Wenn man dann also las in den Romanen von Döblin oder Tucholsky oder sowas, dass da einfach Menschen ins Taxi stiegen und am Alexanderplatz einstiegen und dann bis zum Kurfürstendamm einfach so fuhren, was später ja viele Jahre nicht möglich war, weil die Mauer dazwischen stand, dann hat mich das immer auch als ganz junger Mensch schon fasziniert. Ich habe schon immer ein ganz großes Faible gehabt für diese Zeit, für den Film, für die Literatur, für die Musik aus dieser Zeit, weil sie wirklich eine ganz besonders energieaufgeladene Zeit war.
Dieses Schicksaljahr 1929 inklusive diesem großen Börsencrash, sehen Sie Parallelen zu dem, was heute in der Welt passiert?
Also wenn Babylon irgendwas zeigt, dann ist es, dass es immer ein Ringen ist und dass es überhaupt nicht damals klar war, und sozusagen unabdingbar war, dass die Nationalsozialisten an die Macht kommen. Es ist immer eine Positionierung von Einzelnen. Das ist schon das, was wir auch erzählen. Es ist immer eine Chance für jeden Einzelnen dafür zu kämpfen, irgendwie wofür er steht. Auf allen Seiten natürlich. Damit muss man natürlich leben.
Mit dem Risiko zu scheitern?
Mit dem ganzen Mut und der Kraft, die man in diesem Augenblick aufbringen kann.
Jetzt sehen wir die dritte Staffel. Am Anfang unseres Gesprächs haben Sie gesagt, Sie arbeiten schon an der vierten Staffel. Wie weit sind Sie da?
Wir haben die nächsten 12 Folgen geschrieben in einer frühen Fassung, also jetzt nicht die allererste Fassung, aber so, dass wir eben wissen genau, welche Figuren wir wie weitererzählen und so weiter. Also 12 Episoden gibt es jetzt schon für die neue Staffel.
Wann werden wir diese neue Staffel dann zu sehen bekommen? Was denken Sie?
Also wir hoffen, im März nächsten Jahres drehen zu können. Das hat sehr viel mit dem Pandemiegeschehen zu tun, ob das dann möglich ist. Unter den jetzigen Bedingungen wäre es schwierig. Man kann es natürlich machen. Es gibt große Produktionen, die jetzt drehen. Die finanzielle Belastung ist aber immens viel höher. Das muss man schon sagen. Also es sind ungefähr 10-15% für den Produzenten, die er drauflegen muss. Ob er das dann hat, das muss man dann eben sehen.
Warum wird das so viel teurer?
Alleine ein Test kostet 105 Euro. Und wenn Sie irgendwie 300, 400 Komparsen haben, die auch alle noch gleichzeitig Essen kriegen müssen und so, dann ist das alles nicht so einfach. Ja.
Zugeschaltet aus Berlin ist ein Mann, der als Kind und Jugendlicher fast die halbe Welt gesehen hat. Das hängt Kantlöchten vor allem damit zusammen, dass Ihr Vater, glaube ich, im diplomatischen Dienst war, korrekt?
Ja, das ist richtig. Ich habe also die ersten 16 Lebensjahre außerhalb Deutschlands verbracht. Und bin dann eben mit 16 zum ersten Mal nach Deutschland gezogen, aber als Westler nach Ost-Berlin. Das war schon sehr speziell.
Also das war damals die ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin.
So ist es.
Ihr Vater hat dort gearbeitet. Das heißt, Sie haben auch in Ost-Berlin gelebt?
Ja. Ich bin aber in West-Berlin zur Schule gegangen. Das war völlig verrückt. Ich bin jeden Tag nicht über die Mauer, sondern durch die Mauer. Ich hatte dann so einen speziellen Angehörigenausweis, der sah heutigen Sicherheitsstandards absolut lachhaft, sah aus wie so eine Tennisclubkarte eingeschweißt und bin dann jeden Morgen also über die Grenze gegangen und bin nach Tempelhof gefahren und hatte dann da immer die besten Ausreden, wenn ich verschlafen hatte, weil ich gesagt habe, dann die Grenze haben mich nicht durchgelassen, die wollten heute irgendwas.
Ja, hatten Sie dann damals sowas wie einen Diplomatenstatus?
Ja, also als Angehöriger hat man das und man konnte auch irgendwie lustigste Sachen hin und her schmuggeln. Häufig für Ausreisewillige in der DDR habe ich das gerne auch gemacht. Aha. Vor allem, als ich dann später einen Führerschein hatte, ganze Kisten mit Büchern und so weiter. Das habe ich dann schon gemacht, aber nichts Illegales.
Wie haben Sie diese unterschiedlichen Systeme der Westen mit all diesen, mit diesem kapitalistischen Firlefanz und dann dieser Betonsozialismus im Osten, wie haben Sie das so erlebt?
Ja, da müssen wir jetzt eine eigene Sendung zu machen. Das war natürlich wahnsinnig interessant, vor allen Dingen für so einen jungen Menschen, wie ich das damals war. Mich hat damals tatsächlich schon sehr gewundert, wie wenig Interesse die Westberliner und die Westdeutschen an den Ostdeutschen hatten. Aha. Das habe ich nie verstanden. Eine Arroganz, die ich nie begriffen habe.
Ein Desinteresse.
Ein sehr tiefgehendes Desinteresse, was mich immer abgestoßen hat und was mich auch heute weiterhin wirklich ratlos zurücklässt. Weil ich meine, es hätte genauso gut andersrum sein können. Ja.
Als dieses System dann zusammengebrochen ist, wann war Ihnen klar, dass da ein Punkt erreicht war, wo es nicht mehr zurückgehen konnte?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe noch 3 Jahre lang gedacht, was ist denn, wenn sie jetzt die Mauer wieder aufbauen oder vielleicht auch 5 Jahre. Also eigentlich, weil das war ja der Normalzustand. Ja. Ich habe das dann immer auch gesehen. Ich bin, obwohl die ganzen Straßen offen waren, dann sagen wir mal 91, 92 bis 95 oder so, bin ich teilweise immer noch, wenn ich Auto gefahren bin, so gefahren, als würde es die Mauer noch stehen. Ja.
Berlin ist eine Stadt, der Sie sehr verbunden sind, in der Sie lange gelebt haben. Jetzt leben Sie, glaube ich, ein bisschen außerhalb.
Nee, ich bin weiterhin in Berlin. Ich fahre ein bisschen hin und her, aber ich bin auch weiterhin in Berlin. Was ist die Frage, wie sich Berlin verändert hat?
Ja, oder um Willy Brandt zu zitieren, ob jetzt irgendwann mal zusammengewachsen ist, was zusammengehört?
Ja, also gerade in Berlin. In Berlin sind die Unterschiede doch wirklich sehr gering, finde ich inzwischen. In den ländlicheren Gegenden ist es eher anders. Im Osten ist es schon so irgendwie, dass es so einen gewissen Stolz gibt irgendwie auf die Identität. Da bin ich natürlich jetzt auch nicht wirklich der Erste, der das so sagt, aber ich kann das aus meiner Perspektive wirklich unterschreiben. Es ist einfach zu schnell gegangen irgendwie. Und also ich meine, wenn man sich in einem Dialog, wenn man sagt irgendwie, okay, hier verändert sich jetzt was und zwei Leute treffen aufeinander, da hört man doch erst mal zu, was der eine und was der andere so denkt. Und da war teilweise wirklich viel zu viel Ungeduld. Vielleicht auch irgendwie von der ostdeutschen Seite. Wir wollen das jetzt alles nicht mehr. Wir schmeißen unsere schönen Türen raus aus Holz und kaufen dem Wessi seine blöde Plastiktür ab. Das kann ja alles sein. Aber Das ist ein Thema, irgendwie, über das man sich wirklich länger noch unterhalten müsste.
Wir haben über diese Zeit in der DDR gesprochen, Ende der 80er Jahre, kulminierend dann mit dem Zusammenbruch. Da waren Sie gerade mal 20, 21 Jahre alt. Sie haben jobbedingt, was Ihren Vater angeht, viele Jahre im Ausland als Kind, als Jugendlicher verbracht. Finnland, war das die erste Station?
Ja, da war ich ganz klein, da war ich also 0 bis 5.
Können Sie noch Finnisch?
Ich konnte sehr gut, also wie man eben als Fünfjähriger fließend Finnisch spricht, das konnte ich, akzentfrei, da gibt es noch alte Tonbandaufnahmen. Aber wenn ich Finnisch höre, ist mir das überhaupt nicht fremd. Also ich höre, wenn Finnen sich unterhalten, irgendwie fühle ich mich sofort zu Hause.
Dann gab es einen Brutalo-Wechsel nach Brasilien.
Ja, in Brasilien noch in den 70er Jahren, also teilweise noch in der Militärdiktatur, was man als Kind nicht mitgekriegt hat, das war natürlich völlig was anderes. Also das war im Grunde genommen die totale Freiheit. Ja. Fußball spielen auf der Straße mit allen und diese riesige Natur, diese gewaltigste Natur da erleben. Und das war für ein Kind ganz toll.
Wie viel Portugiesisch ist bei Ihnen noch hängen geblieben?
Also da ist es ein bisschen besser. Ich kann mich radebrechendst verständlich machen, merke aber, ich war jetzt irgendwann vor einem Jahr mal etwas länger da, 14 Tage, dass es nach kurzer Zeit dann doch rapide besser wird. Okay. Aber das ist schwerst eingerostet. Also
das heißt, haben Sie auch noch freundschaftliche Verbindungen in dieses Land?
Nein, das ist zu lange her. Also wir sind 1978 da weg, das ist einfach zu lange her. Da war ich war ich da 10. Und da schreibt man ja auch irgendwie nicht unbedingt lange Briefe.
Was kam nach Brasilien, die Schweiz?
Die Schweiz und damit auch ein Teil irgendwie des SWR-Einzugsgebiets. Aha. Ganz wichtig gewesen, SWR hieß ja gar nicht SWR, hieß ja SWF, richtig?
Ja. Also es gab zwei Sender bis Ende der 90er Jahre, genau. SWF in Baden-Baden und SDR in Stuttgart.
Genau. Und ich habe den SWF gehört, da immer geradezu obsessivst Frank Laufenberg, Top Ten, Sonntagabend.
Popshop,
ja.
SWF 3.
Ja, aha. Alles. Und das war mein Sender. Und
das hat Sie sozialisiert?
Ja, unbedingt. Aha. Also das hatte ganz viel damit zu tun. Also mein allererster Film hieß Paul is Dead. Und da spielt sozusagen irgendwie diese Radiosozialisation, vor allen Dingen eben tatsächlich mit Frank Laufenberg und durch Frank Laufenberg, eine ganz große Rolle. Ich bin damals in Waldshut zur Schule gegangen, also im Schweizer-deutschen Grenzgebiet. Und deswegen kenne ich irgendwie, also Radio ist für mich dann eigentlich erstmal als allererstes SWF.
Also Paul is Dead, über den Film reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Letzte Station für Sie als Jugendlicher war Frankreich. Prägend?
Ungeheuer prägend. Das war Paris Anfang der 80er Jahre. Ich war 13 bis 16 Jahre alt und habe das Kino für mich entdeckt. Übrigens in einem wirklichen Erweckungserlebnis, komischerweise mit einem deutschen Werk. Heimat von Edgar Reitz, der lief an einem Wochenende 16 Stunden, an einem Wochenende in einem Theater in Nanterre. Aha. Und das habe ich mir angeguckt. Und
Französisch synchronisiert?
Nee, das war der französische Untertitel, Deutsch. Und habe dann zu meinem Freund, mit dem ich das gesehen habe, als wir rausgingen nach diesem Wahnsinn von 16 Stunden gesagt, ich weiß nicht, was der Mann da macht, aber das, was der macht, das will ich auch mal machen.
Paul is Dead, das ist der, wenn ich es richtig sehe, erste Kinofilm, den Henk Handlöchten gedreht hat. Bei Paul is Dead hatte ich, wenn ich ehrlich sein soll, immer die Assoziation zu dem Titel der Fehlfarben. Paul ist tot. Aber hat bei dem, was Sie dann gemacht haben, eigentlich gar nichts mit zu tun, oder?
Nein, ich kannte die Fehlfarben natürlich auch. Also Paul is Dead, das war ein Film, den habe ich als Abschlussfilm gemacht, meines Studiums an der DFFB, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, 99 gedreht. In dem Film geht es um einen Verschwörungskomplott. Paul McCartney sei 1966 bei einem Autounfall ums Leben gekommen und danach von einem Double ersetzt worden. Ja. Und deswegen könnten die Beatles auch gar nicht mehr auftreten, was sie ja tatsächlich seit 1966 dann nicht mehr gemacht hatten. Und überhaupt auf allen möglichen Covern findet man Hinweise darauf, wenn man nur genau hinguckt und so weiter und so fort. Das war eine Geschichte, die kannte ich schon lange. Und die hatte ich damals, als ich 1980 eben in dem deutsch-schweizerischen Grenzgebiet lebte, in einer Radiosendung gehört von Frank Laufenberg zur 10 Jahre Beatles-Trennung. Das war also 1980. Aha. Da gab es eine vierteilige Serie. Das ist offenbar in die allertiefsten Bewusstseinsschichten von mir gedrungen. Der erzählte diese Geschichte. Der erzählte, ja, da gibt's ja diese Sache irgendwie, dass Paul McCartney eigentlich gar nicht mehr lebt. Und ich habe dann als 12-Jähriger wirklich gedacht, das stimmt vielleicht, ja. Und das war dann die Grundlage für meinen allerersten Film.
Der nächste Film war dann Liegen lernen, nächster Kinofilm, Liegen lernen 2003. Die Verfilmung einer Geschichte von Frank Goosen, Schriftsteller, Kabarettist. Wir hatten den übrigens ganz zu Beginn der Corona-Geschichte mal zu Gast. Und der hat sich in NRW auch ins Auto gesetzt, hatte eh nichts zu tun und ist nach Stuttgart gekommen.
Ja.
Übrigens ja auch ein ganz großer Beatles-Freund.
Ja, ja. Das hat uns natürlich auch sehr verbunden. Liegen lernen war ein Roman von Frank Goosen. Und ich bekam den in die Hände, weil ein Autor, Thomas Brussig, der Meinung war, ich müsse das unbedingt mal lesen. Und das habe ich dann gemacht. Da war der gerade erschienen oder vielleicht war es noch nicht mal erschienen. Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall war er ganz neu. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, ja, das würde mich schon sehr interessieren, weil diese Geschichte Liegen lernen handelt von einer ganzen Generation, die unter Helmut Kohl groß geworden ist. Also das Ganze spielt von 1982 bis 98. Und also ein ziemlich großer Bogen, den wir dann in 95 Minuten, glaube ich, ist der Film lang irgendwie zusammengefasst haben. Immer noch mit ganz großer Freude, weil ist eigentlich der Film, auf den ich neben Paul ist der am meisten angesprochen werde. Ja. Der bedeutet irgendwie einer bestimmten Generation, hauptsächlich von Männern, die sich in dem Helmut eben wiedersehen, sehr viel.
Wenn Sie diese Kohljahre ansprechen, und das waren ja irgendwo Ihre Jugendjahre, löst das bei Ihnen sowas wie Sentimentalität aus, gelegentlich?
Nein. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich diese beiden Filme gemacht habe. Also der eine spielt 1980, Paul ist dead, der andere eben in der ganzen Zeit, die 16 Jahre. Irgendwie war es dann damit auch gut.
Was Liegen lernen angeht, Ihre Frau Fritzi Haberland hat die Hauptrolle gespielt, erstens. Und zweitens, sie hat den Deutschen Filmpreis dafür bekommen.
Naja, also Fritzi hat den Filmpreis dafür bekommen, aber sie hat nicht die Hauptrolle gespielt. Es gab eine männliche Hauptrolle, das war Fabian Busch. Und der lernt nun verschiedenste Frauentypen kennen, ich glaube 4 Stück. Und nein, aber Fritzi hat tatsächlich dann von diesen Frauen den Preis gekriegt dafür. Und das war natürlich sehr schön. Sie spielte eine Figur, die hieß Gisela. Und Gisela war irgendwie so eine ganz Rechtschaffende. Die wollte irgendwie alles richtig machen.
Wenn wir in die Zukunft gucken, was zugegebenermaßen unter Corona-Bedingungen nicht so ganz einfach ist. Also die 4. Babylon-Berlin-Staffel, da gibt es ein Drehbuch schon, das aber jetzt, glaube ich, nochmal bearbeitet wird, wenn ich Sie richtig verstanden habe vorhin.
Richtig. Also wir sind jetzt so weit, irgendwie, dass wir in die zweite Fassung oder in den zweiten Durchgang, kann man eigentlich gar nicht so sagen, gehen. Und wir wollen im März oder Ende Februar anfangen zu drehen. Ja. Das dauert immer sehr lange, das sind ungefähr 6 Monate Drehzeit. Und wir hoffen, dass wir das machen können. Unter den jetzigen Bedingungen würde es sehr schwierig sein.
Wie flexibel können Sie sein? Also Worst Case, im März ist es ganz schlimm und die Impfung funktioniert auch noch nicht?
Naja, dann muss man irgendwie sich tief in die Augen gucken und sagen, was kostet das jetzt mehr, als wenn wir verschieben würden. Also verschieben ist ja auch nicht so einfach. Wir haben ja bei Babylon Berlin ungefähr 45 Hauptdarsteller wichtige Rollen. Das sind ja wahnsinnig viele Leute, die koordiniert werden müssen, und aber auch unser ganzes Team. Ja, also da kann man nicht irgendwie die Maschine hochfahren und dann 2 Tage vorher sagen, jetzt doch nicht. Wobei, mussten jetzt auch sehr viele machen. Also ich weiß es einfach nicht. Wir hoffen einfach, dass wir das so machen können, wie wir es uns zurzeit vorstellen.
Babylon Berlin ist ein aufwendiges, damit natürlich auch teures Projekt. Eine Co-Produktion privat-öffentlich-rechtlich zwischen Sky und ARD. Hat sich das aus Ihrer Sicht bewährt?
Ja, absolut. Also ich habe da vielleicht auch eine spezielle Perspektive drauf. Also ich denke jetzt einfach nur an die Drehbuchrunden, die wir von Anfang an immer mal wieder natürlich haben, regelmäßig mit den vielen Redakteuren und Entscheidern von den verschiedenen Sendern. Da ist ja auch noch dann die Produktionsfirma X-Filme dabei und der Weltvertrieb Beta-Film. Da sitzen dann eben teilweise 20 Leute und das ist eine ganz tolle Runde, und zwar deswegen, weil es ist zu groß für Profilneurosen und zu klein für Monologe. Also ich finde es, für mich ist es einfach nur gut.
Babylon Berlin ist ja auch in viele Länder verkauft worden. Mit anderen Worten, diese Refinanzierung funktioniert?
Es ist schon sehr erstaunlich. Also wir haben jetzt diese dritte Staffel wirklich in über 100 Territorien verkauft. Ich finde das immer total faszinierend, dass also eine Geschichte, die doch ziemlich politisch ist, historisch politisch auch, also abgesehen davon, dass es natürlich auch ein Krimi, ein spannender Krimi ja. ist und so.
Und sehr deutsch ist.
Und es in Deutsch ist, ja, dass sich da trotzdem die Leute irgendwie für Gustav Stresemann irgendwie interessieren oder dass das überhaupt geht, ja. Dass man da, weiß ich nicht, 17 Jahre alt ist und in Pakistan sich das anguckt und was damit anfangen kann. Aber es ist tatsächlich so, das trifft offenbar einen Nerv in sehr vielen Gesellschaften der heutigen Zeit. Wir hatten vorhin über Parallelen gesprochen, dass die Leute tatsächlich was damit anfangen können, obwohl es aus einer fernen Zeit, aus einem fernen Land kommt.
Gibt's von Ihnen irgendwann in absehbarer Zeit einen neuen Kinofilm?
Ja, also das ist absolut so gedacht. Also wir haben jetzt auch irgendwie so ein paar Inseln geschaffen. Wir haben uns jetzt auch für die neue Staffel ein bisschen Verstärkung geholt, irgendwie was die Autoren anbelangt. Wir haben jetzt noch zwei Damen dazu geholt. Das ist dann jetzt schon so, dass wir gesagt haben, wir machen sehr gerne weiter. Wir mögen uns auch immer noch gerne, aber wir brauchen ab und zu auch mal irgendwie so ein paar kleine Inseln, in denen man sich dann irgendwie auch um was anderes kümmern kann.
Wie wird Ihre nächste Insel aussehen?
Ach, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Dann lassen wir uns überraschen und gucken übermorgen in der ARD den Beginn der neuen Staffel von Babylon Berlin. Alles Gute und schöne Zeit.
Herzlichen Dank.
Eins gehört. SWR.